Moin, mein Name ist Sebastian und ich bin Rechtsanwalt in Hamburg. Einmal im Leben muss jeder Hamburger morgens um 5 um die Alster joggen. Jetzt wünsche ich Ihnen an diesem Freitag, den 24.05., viel Spaß mit Episode 171.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Hatten Sie diese Woche auch dieses seltsame Gefühl? Irgendwie war die Zeitachse verschoben. Ich zumindest habe gefühlt immer einen Tag hinterhergehinkt. Am Mittwoch habe ich gedacht, es wäre Dienstag. Am Donnerstag war gefühlt Mittwoch. Kommt sicher daher, dass wir Montag einen Feiertag hatten. Also deshalb nochmal ausdrücklich der Hinweis, heute ist Freitag. Und hier sind unsere Themen, mit denen wir Sie, liebe Podcast-Freunde, ins Wochenende begleiten. Hamburg ist die Hochburg und zwar für Crack. Experten sagen, unsere Stadt wird mit dieser Droge überschwemmt. Wo kommt das Zeug her und gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Mal hören, ob Polizeireporter André Zantwakili Antworten auf diese Fragen hat. Immer wieder Ärger wegen des Lärmpegels in der Schanze. In der Susannenstraße gibt es deshalb sogar eine Sonderregelung. Die Wirte müssen dort sogenannte Lärmschutzschirme aufstellen. Klingt irgendwie typisch deutsch. Jetzt wurde gerade mal wieder untersucht, ob die Dinger auch den gewünschten Effekt haben. Und haben sie? Erfahren wir gleich. Heute geht's los.
Ossa, 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 ossa. Fiesta, fiesta mexicana.
2 Tage Party mit dem Schlager-Move. Alle wichtigen Infos gleich mal gebündelt von unserem Hossa-Insider Alexander Berthold. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis auf ein kleines Badezimmer-Experiment. Ich bin dabei in weiten Teilen gescheitert. Mal sehen, wie es Ihnen ergeht. Wir starten jetzt. Die Schlagzeile ist relativ einfach zu formulieren und sie hat dann auch eine starke, allerdings auch negative Wirkung. Hamburg ist die Crack-Hochburg in Deutschland. Die Entwicklung bei den Drogendelikten in Verbindung mit Crack ist deutlich und die Richtung ist eindeutig. Es geht nur nach oben. Lassen wir uns mal diese Szene erklären, also diese Crack-Szene. Und zwar vom Polizeireporter André Zantwakili. Denn ich tippe mal, Ihnen, liebe Podcast-Freunde, geht es wie mir. Von Crack habe ich so gar keine Ahnung. André, wann ging das hier in Deutschland bzw. in Hamburg mit Crack los? Ab wann ist diese Droge sozusagen bei uns durchgestartet?
Das war schon Anfang der 1990er Jahre. Da hatten wir so eine ganz ausgeprägte Heroinszene und Heroin ist ja gespritzt worden und das war mit vielen Krankheiten und Problemen für die Süchtigen verbunden. Die haben Hepatitis, AIDS ist dadurch übertragen worden, weil die in Spritzen mehrfach und mit mehreren Leuten benutzt haben. Viele hatten dadurch so richtig fiese Ekzeme. Und dann kam Crack und dann hatte man diese komische Sache, dass Crack bei denen als gesund galt, weil man musste ja nicht spritzen. Und das hat sich ausgebreitet und so Mitte der 90er Jahre war das echt viel. Ich weiß noch, damals war Hansaplatz so ein Zentrum des Crack. Konsums und da ist ja dieser große Brunnen, das sah morgens aus, als wenn da überall Glühwürmchen sind, wie die ihre Crackpfeifen angemacht haben.
Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie sich diese Szene entwickelt hat, speziell in Hamburg, dann sind das scheinbar, musst du uns gleich mal ein bisschen aufklären, dramatische Entwicklungen, denn diese Drogenszene, wenn es nur um Crack geht, also man spricht tatsächlich davon, dass die Stadt überschwemmt wird, oder?
Ja, also Crack war schon immer sehr stark. Ich habe amüsanterweise eine Pressemitteilung von 2000 von der Innenbehörde. Die kann man 1:1 heute nehmen. Damals hatte man auch so eine Situation. Crack war ziemlich stark schon Anfang zum Millennium oder zum Wechsel da. Und ja, da ist man dann auch damals gegen vorgegangen. Insgesamt gegen die Drogenszene viel, viel härter, die damals auch viel verstreuter in St. Georg war. Also das war wirklich da in jedem Hauseingang. Und dann hat man die wieder so ein bisschen mehr in Ruhe gelassen und jetzt ist das wieder übergekocht.
Und 2014 gab es noch so rund 240 Drogendelikte im Zusammenhang mit Crack. Jetzt sind es weit über 2000. Also das ist ja schon eine ordentliche Entwicklung, oder?
Ja, also Crack ist ja auch so eine arme Leute-Droge. Also ich habe mir mal Fotos genommen, die ich 2000 gemacht hatte am Drop-in 2001 und jetzt. Und früher waren das fast ausschließlich Deutsche, die da vor dem Drop-in waren. Jetzt sind es fast ausschließlich Migranten, die davor sind. Und die haben halt wenig Geld. Und Crack gilt als billig, weil die Einzelkonsumeinheit ja für ein paar Euro zu haben ist. Das Problem ist, das wirkt nur 10 bis 15 Minuten, je nach Dosierung und Qualität des Cracks. Und dann braucht man was Neues. Und so summiert sich das mit dem Geld. Und das ist natürlich so eine Falle, wo die voll reintappen.
Und es ist relativ leicht herzustellen, oder? Man muss das nur irgendwie aufkochen. Also ich bin jetzt nicht der super Drogenexperte.
Ja, also man ist immer verwundert, wie wenig Crack-Küchen, also da, wo es hergestellt wird, wo es aufgekocht wird, man seitens der Polizei findet, obwohl das so verbreitet ist. Und das hängt wohl damit zusammen, dass das wirklich die Straßendealer selbst machen. Die kaufen den Kokain, was hochgradig verfügbar ist, und kochen das denn irgendwo in irgendeiner Butze auf und verkaufen das denn. Crack ist ja auch nicht, das kann nicht geschmuggelt werden, das ist nicht haltbar. Das verfällt nach ziemlich schneller Zeit.
Und das große Problem daran ist ja wohl auch, dass man unfassbar schnell abhängig wird.
Ja, wobei beim Crack, so sagte mir ein Fachmann, ist das mehr eine Abhängigkeit vom Kopf her. Die körperliche Abhängigkeit ist nicht so hoch. Also er sagte so, das ist Doping für das Ego und viele brauchen das denn, um überhaupt durch den Tag zu kommen.
Ich muss dabei immer an den Gitarristen von den Rolling Stones denken, Keith Richards. Ich glaube, da hat jeder auch so ein Bild vor Augen. Man denkt immer, dass der Mann noch lebt und wenn man dann auch weiß, was der so in seinem Leben an Drogen durchgezogen hat. Und der sagt immer als Begründung, warum er noch lebt, er konnte sich immer den reinsten und besten Stoff leisten. Er musste nie irgendwelchen Mist zu sich nehmen. Also so hat er es zumindest ausgedrückt. Wie sieht's denn um die Qualität von dem Crack aus, was es hier in Hamburg auf den Straßen zu kaufen gibt?
Also das hat sich sehr verändert. Also was der sagt, ist richtig. Also wenn man zum Beispiel Heroin reinspritzen würde und das über Jahre macht in der richtigen Dosierung, dann ist das nicht so problematisch wie in der Zeit, wo wir die ganzen Drogentoten hatten. Die hatten sich einfach dann überdosiert, wenn denn mal zu guter Stoff da war. Aber und heute sind es eigentlich immer Leute, die sterben durch so Organversagen, weil sie so toxisch sind, was Drogen angeht. Das Crack selbst, das hat sich verändert. Das war früher rein aus Kokain und jetzt ist da Amphetamin und Streckmittel mit drin. Also das ist auch nicht gerade förderlich.
Wo tritt denn diese Szene jetzt auf? Also wo ballt sich das denn möglicherweise und wo sagt die Polizei, da müssen wir ständig im Einsatz sein?
Also das ist natürlich St. Georg und das ist so diese Ecke Drop-in, Zop Richtung Bahnhof. Also da ist das sehr geballt und da hat man so bis zu 300 Leute, die sich da tummeln gleichzeitig. Und da hat man natürlich auch alle Probleme, die diese Szene mitbringt, weil so Crack-Leute sind überhaupt nicht steuerbar und deren ganzen Leben dreht sich eigentlich nur um die nächste Konsumeinheit. Das ist also dann schon so ein richtiger Sumpf, der sich da entwickelt.
Ja, und wenn du das jetzt so ansprichst, diesen Sumpf, müssen wir natürlich auch mal die Frage stellen, wer steckt denn in diesem Sumpf drin? Wie setzt sich diese Szene denn zusammen? Woher kommen die Leute?
Also man hat mittlerweile, was das Drop-in angeht, viele Nordafrikaner, Syrer und Afghanen. Nun sind diese Länder wie Afghanistan, das ist zum Beispiel eines der großen Herstellungsländer für Opium oder Anbaugebiete für Opium. Das heißt, da kommen schon sehr viele schon abhängig hierher. Die haben den Opium genommen. Und hier kommen sie dann auch auf Droge und nehmen Crack, weil es halt sehr billig ist.
André, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Also man muss ja eins zur Kenntnis nehmen. In Hamburg ist dieses Problem seit Jahrzehnten bekannt. Und was man hier eigentlich macht, ist ja nicht den Leuten helfen, helfen, um aus der Sucht zu kommen, sondern diese ganzen Hilfsangebote sind in meinen Augen ein Begleiten der Drogensucht. So, das zieht natürlich potenziell noch mehr Leute an, weil die nehmen natürlich die Hilfsangebote. Wenn du dich nur um deine Drogen kümmern kannst, ist das ja auch ganz schön für die. So, da gehst du natürlich nie gegen vor. Und wenn das denn immer zu viel wird, wie damals schon 2000, 2001, dann schickt man die Polizei los. Das macht man jetzt wieder. Und das Bekämpfen ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es ist keine Struktur mehr wie früher, dass man Drogensyndikate hat, die wirklich hierarchisch aufgebaut sind, sondern Kokain ist in Unmengen verfügbar, in Unmengen. Und jeder Kleindealer kann dieses Zeug aufkochen. Und es sind eigentlich auch Kleingruppen, die da rummischen. Also so der Gedanke, ich schlag jetzt der Schlange den Kopf ab, das wird nicht funktionieren. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und das heißt, man muss sich natürlich überlegen, wie man mit sowas umgeht, wie ich mit den Dealern umgehe und wie ich Möglichkeiten habe, das tatsächlich einzudämmen. Und da geht es nie dabei darum, das ganz wegzukriegen, sondern es ist ja immer nur, wie bei allen Kriminalitätsformen, eine Frage, wie viel und wie offen.
Irgendwie bleibt jetzt hängen, so richtig besser wird's wohl nicht werden. Ein ganz bitteres Thema. Danke an André Zantwakili. Erst vor ein paar Tagen hatten wir das Thema, mal wieder bei uns im Podcast und auch auf abendblatt.de. Der Lärm in der Schanze nimmt immer mehr zu. Vor allem am Abend, sprich, sobald das Wetter auch nur ansatzweise dazu einlädt, draußen zu sitzen, sind die Lokale und Restaurants voll und damit steigt logisch der Lärm. Einige Anwohner haben deshalb auch so richtig Puls und die Behörde greift auch immer wieder ein. So gibt es in der Susannenstraße die Pflicht für alle Lokale, Bars und Kneipen mit Außenplätzen, einen sogenannten Lärmschutzschirm aufzustellen. Aber damit endet das Lärmproblem eben nicht. Marlene Schubert, unsere Lokalreporterin in der Leitung. Was steckt da für eine Geschichte dahinter? Denn wenn du so einen Schirm siehst, dann könntest du auch einfach nur denken, ist halt ein großer Schirm, unter dem kann ich gut und geschützt sitzen.
Genau, Lärmschutzschirme oder auch Schallschutzschirme, da gibt es zwei Begrifflichkeiten. Die erkennt man auf den ersten Blick erstmal gar nicht als Lärmschutzschirm. Also die sehen eigentlich relativ normal wie Sonnenschirme aus. Die unterscheiden sich aber von normalen Schirmen dadurch, dass die mit mehrschichtigeren Stoffen verarbeitet sind und quasi den Schall absorbieren sollen. Und das hat quasi zum ganz großen Ziel, dass Anwohnerinnen und Anwohner, die über eine Außengastronomie wohnen, über Bars und Restaurants eben geschützt werden und der Lärm dadurch reduziert wird.
Diese Schirme, die da im Einsatz sind, ich meine, die Frage, die wir ja gleich noch besprechen, ist, was bringen die überhaupt? Aber man muss ja dazu nochmal sagen, die sind nicht billig und die Wirte mussten die selbst bezahlen. Ist doch korrekt.
Das ist korrekt, ja. Die mussten die selber anschaffen für mehrere tausend Euro. Ein paar Gastronomen haben mir erzählt, die kosten 3.000 Euro. Ein anderer musste 4.500 Euro zahlen. Also die sind nicht gerade günstig.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bringt denn so ein Schirm? Funktioniert das? Gibt es darüber jetzt mittlerweile Daten?
Das war schon relativ am Anfang strittig, wie wirkungsvoll diese Schirme tatsächlich sind, weil man natürlich auch schwer messen kann anhand von anderen Lärmquellen, wie zum Beispiel Verkehr oder auch dem Lärm, der auf dem Schulterblatt herrscht. Es gibt eine Studie von der Fachhochschule Rosenheim aus dem Jahr 2010 und darauf beruft sich auch immer noch das Bezirksamt. Und die kam zu dem Ergebnis, dass diese Schirme zwischen 2,2 und 5 Dezibel Schall quasi reduzieren, je nach Modellierung, Ausgestaltung der Schirme und auch je nach Emissionsort. Und auf diese Ergebnisse beruft sich das Bezirksamt immer noch und deshalb sind diese Schirme auch nach wie vor verpflichtend.
Nur damit ich das jetzt richtig verstehe, ist das eine Reduzierung, von der man sagt, na, das müssten die Anwohner tatsächlich auch nachhaltig merken?
Also gefordert sind, dass 2 bis 3 Dezibel durch diese Schirme eingespart werden. Ob die Anwohner da jetzt aber wirklich einen Unterschied merken, bleibt trotzdem fraglich. Also ich habe mit Wirten gesprochen in der Susannenstraße und die merken nicht sonderlich einen großen Unterschied dadurch.
Naja, und für die Anwohner ist es natürlich auch nochmal, glaube ich, ein Problem, weil ich mir vorstellen könnte, dass einige Leute ja erst recht draußen sitzen, weil diese Schirme ja auch bei schlechtem Wetter dich im Grunde dazu verführen, draußen sitzen zu bleiben, wenn es regnet. Du sitzt ja da relativ sicher drunter. Also könnte es ja sein, dass sogar noch mehr Leute, die draußen sitzen, als eigentlich gewünscht.
Das ist auch richtig. Das war vor allem schon ein Vorwurf von eigentlich auch vor 10 Jahren, dass Anwohner gesagt haben, gerade durch diese Schirme jetzt ist es eigentlich noch mehr begünstigt, draußen zu sitzen, noch länger draußen zu sitzen, auch bei schlechtem Wetter.
Wenn ein Wirt diesen Lärmschutzschirm aber nicht aufstellt, was droht denn dem dann? Was kann denn dann passieren?
Also wenn ein Wirt dann vom Bezirksamt kontrolliert wird und eben keinen Lärmschutzschirm aufgestellt hat, dann droht ein Bußgeld, also es ist eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn dieser Wirt weiterhin Außengastronomie betreiben möchte, dann muss er diesen Schirm auch nachrüsten und eben die teurere Variante kaufen.
Jetzt nur einmal als Zusammenfassung, wenn ich das alles so bilanziere, die Behörde macht in regelmäßig unregelmäßigen Abständen diese Lärmschutztests und kriegt dabei immer raus, dass diese Schirme funktionieren. Die Wirte sind keine Fans von diesen Schirmen, weil sie dafür Geld ausgeben müssen. Und die Anwohner sagen nicht unbedingt alle Hurra, weil es so viel bringt. Ist das eine richtige Deutung?
Das ist ungefähr eine richtige Deutung, ja. Und was noch dazu kommt, ist, dass sich einige Wirte natürlich auch ein bisschen ärgern über diese Handhabe. Denn nur eine Ecke weiter, wie zum Beispiel auf dem Schulterblatt, was ja auch ein Hotspot von Restaurants und Bars ist, da gilt diese Pflicht eben nicht. Also da dürfen ganz normale Sonnenschirme verwendet werden und da dürfen die Gastronomen auch eine Stunde länger jeweils offen haben abends.
Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen. Klar, da können wir den Unmut der Betroffenen gut verstehen. Wie auch immer, das Lärmproblem in der Schanze wird nicht so einfach weggehen. Danke an Marlene Schubert. Eine der größten Partys jedes Jahr ist der Schlager-Move. Heute geht die 2024er-Version los, morgen dann das große Finale. Mal kurz bei den Hamburgern nachgefragt. Welche Schlager sind aktuell angesagt? Was hören die Hamburger gerne an Schlagern? Und womit kommt die Party in Gang?
Ja, also mein Lieblingsschlager, was das so ist. Also zum Beispiel Sonne in der Nacht von Peter Maffay, so die alten Lieder, wäre zum Beispiel so zu nennen, genau.
So, mein Lieblingsschlager-Hit ist von Roland Kaiser, Joanna.
Also mein Lieblingsschlager ist Atemlos von Helene Fischer. Also
mein Lieblingsschlagersong ist von Vicky Andros, Ich liebe das Leben.
Mein Lieblingssong ist Griechischer Wein von Udo Jürgens.
Ja, Helene Fischer und der Titel heißt Der pure Wahnsinn.
Okay, das ist doch schon mal ein guter Einstieg in das Thema. Und damit kommen wir zu ein paar wichtigen Fragen, die wir im Vorfeld klären sollten, also ein bisschen Service. Sowohl für alle, die beim Schlager-Move dabei sein wollen und auch für alle, die sagen, boah, wie kann ich diesen Verrückten am besten ausweichen? Wo muss ich langfahren, um möglichst wenig im Stau zu stehen? Das weiß alles unser Lokalreporter Alexander Berthold. Also, Alex, welche Bereiche der Stadt sind denn für den Schlager-Move gesperrt?
Also liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, meidet auf jeden Fall den Bereich rund ums Heiligen Geistfeld, Reeperbahn, Glacis-Chaussee. Da wird am Sonnabend gar nichts gehen. Da ist alles ein Zeichen des Schlagers und da werden die Trucks des Schlager-Moves viel Platz brauchen. Und deswegen, Leute, lasst euer Auto zu Hause, kommt mit der Bahn zum Schlager-Move oder wenn ihr auch keinen Bock auf Schlager-Move habt, bleibt ihr weg, aber auf keinen Fall mit dem Auto kommen.
Wann geht denn das Ganze eigentlich los? Also wo muss ich mich denn wenn einfinden, wenn ich sage, ich will da so richtig mitmachen?
Also wenn du deine Federbohrer nochmal bügeln willst, solltest du das so bis Sonnabend 15 Uhr machen. Um 15 Uhr beginnt der große Umzug mit den 50 Trucks, mit viel bunter Musik, Kaltgetränken und guter Stimmung. Und die letzten Trucks sollen so gegen 21 Uhr wieder am Heiligen Geistfeld ankommen. Und dann verteilt sich die Partymenge in die Zelte auf dem Heiligen Geistfeld, wo dann die Aftermove-Party steigt mit Live-Auftritten, Musik, Fröhlichkeit und jeder Menge Kaltgetränke.
Für alle, die es aber nicht abwarten können bis Sonnabend, die können doch schon heute loslegen. Was passiert denn heute?
Ja, heute Abend geht's natürlich auch schon ab und zwar auf dem Heiligen Geistfeld. In den Partyzelten wird quasi vorgeglüht für den Sonnabend. Auch da kannst du schon richtig abgehen zu Schlagermusik. Also Marcel, ich sehe dich da schon, wie du quasi die Zelte völlig verrückt machst. Und da kannst du dich schon mal so richtig in Stimmung bringen für den Sonnabend dann.
Ja, meine Plateauschuhe sind auch schon von Amazon gekommen. Also mich kann niemand bremsen am Wochenende.
Fotos sehen Sie dann auf abendblatt.de im Übrigen.
Gegen viel Geld auf jeden Fall. Aber Alex, eine Sache müssen wir trotzdem doch mal sagen, wenn man kein Schlager-Fan ist, dann neigt man ja immer so ein bisschen dazu, sich darüber lustig zu machen. Was ich wirklich faszinierend finde, ist, diese Veranstaltung hat sich extrem ja entwickelt, wenn ich überlege, wie das irgendwann mal angefangen hat. Und zweitens, es ist immer so friedlich, oder täusche ich mich?
Ja, wenn man so andere Festivals so vor Augen hat, da hat der Sicherheitsdienst dann ja doch mal ein bisschen mehr zu tun, aber du hast völlig recht. Ich weiß nicht, ob es die Schlagermusik ist, die einfach eine beruhigende Wirkung hat. Ich kann es dir nicht sagen, aber du hast recht. Es versammeln sich natürlich auch nur die Menschen dort, die auch wirklich Bock drauf haben. Also da hast du jetzt nicht so eine Anti-Schlager-Move-Fraktion, die dann irgendwie für Stunk sorgt. Also ich glaube, es ist einfach dieses Ganze, die Gesamtgemengelage mit Musik, gleichen Interessen mit den anderen Feiernden. Also ja, hast du recht, hat sich toll entwickelt. Ging mal mit 14 Trucks los, jetzt sind es knapp 50 in diesem Jahr. Und die Schlagerfans stört nicht mal, dass es ein anderer Termin ist als sonst.
Ja, das ist auch gut, dass du das nochmal erwähnst, weil vielleicht fragt sich der eine oder andere oder hat es mittlerweile auch schon wieder vergessen, warum ist der Schlager-Move dieses Jahr eigentlich so früh im Jahr?
Ja, die Veranstalter haben natürlich auf die Europameisterschaft in Deutschland reagiert. Das Heiligen Geistfeld ist während der EM durch das Fanfest natürlich blockiert und das Heiligen Geistfeld ist nun mal das Epizentrum des Schlager-Moves und später ging es auch nicht, weil dann gleich der Sommerdom Ende Juli losgeht. Deswegen hat man sich entschlossen, komm, wir ziehen das vor, hoffen auf gutes Wetter. Und deswegen ist es dieses Jahr einfach einen Ticken früher, als wir es gewohnt sind.
Vielen Dank, Alex. Und wir schicken alle Schlagerfans und natürlich auch dich, Alex, mit diesem Kampfruf in das Wochenende. Hossa, 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 yes, da,
Fiesta Mexicana.
Bin von den vielen Hossas schon etwas duselig. Gut, dass Episode 171 gleich zu Ende ist. Wir haben noch unseren Nachrichtenüberblick im Angebot, nicht vergessen. Aber vorher noch ganz kurz der Schlenker zu einem Experiment. Klingt eigentlich ganz einfach, aber meine Erfolgsbilanz war etwas mäßig. Ich hatte beim britischen Sender Virgin Radio den Tipp gehört, Zähneputzen auf einem Bein, weil wir alle werden immer schlechter, wenn es ums Gleichgewicht halten geht. Also, Zähneputzen auf einem Bein, immer wieder wechseln von links nach rechts und umgekehrt. Und dann als Krönung, Zähneputzen auf einem Bein, aber dabei die Augen zu. Also, auf einem Bein, das ging so, aber mit Augen zu, da habe ich völlig versagt. Vielleicht haben Sie mal Lust, das ebenfalls auszuprobieren und uns Bescheid zu geben, wie es Ihnen dabei erging. Zähneputzen auf einem Bein, dabei aber die Augen zu. Wenn Sie Lust haben, mailen Sie uns doch hinterher an uns, falls Sie es noch können und sich nicht irgendwo bitter gestoßen haben. moinhamburg@abendblatt.de. Morgen bei uns im Podcast. Wie entstehen Turbulenzen, die es im Flugverkehr scheinbar des Öfteren gibt? Und wer hat in der Luft eigentlich das letzte Wort? Also kann der Pilot auch eine Route verweigern? Sebastian Günther hat die Antwort auf diese, wie ich finde, sehr wichtige Frage. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen. Weil er im Februar letzten Jahres in der JVA Fuhlsbüttel einen Mithäftling mit einer Schere angegriffen und schwer verletzt haben soll, muss sich ein 30-Jähriger von heute an vor dem Landgericht verantworten. Angeklagt wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Bei dem Angriff erlitt das Opfer eine 5 cm tiefe Wunde am Hals. In Barmbek Süd ist eine Autofahrerin mit ihrem Porsche in ein Möbelgeschäft gekracht. Wie genau es zu dem Unfall in der Hamburger Straße kam, ist noch unklar. Möglicherweise passierte das Ganze beim Einparken. Der SUV durchschlug die Glasscheibe der Jysk-Filiale. Die Fahrerin blieb unverletzt. Auf einer Fachtagung hier in Hamburg dreht sich heute alles um das Cannabis-Gesetz. Drogenexperten und Mediziner wollen über die neue Lage beraten. Dabei soll es auch um die neuen Cannabis-Clubs gehen. Die dürfen ab Juli Cannabis anbauen und an Mitglieder abgeben.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.